Wir haben von unseren Täuflingen gehört, wie Jesus ihr Leben berührt hat und wie Veränderung und Wiederherstellung passiert ist. Und ich möchte mit uns einen Bibeltext betrachten, wo das auch jemand so erfahren hat. Und da lesen wir aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 6 bis 10. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Jesus wusste, was sie dachten. »Steh auf und komm nach vorn«, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte: »Ich frage euch, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen?« Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann: »Streck deine Hand aus.« Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Vielleicht fällt es uns heute schwer, uns da hineinzuversetzen in diese Geschichte, die schon 2000 Jahre her ist und einen anderen kulturellen Kontext hatte. Wir wissen vielleicht gar nicht, was ist denn da die Problematik? Also ich meine Sabbat und dann die Schriftgelehrten und Pharisäer, die da irgendwie eine andere Meinung hatten. Was ist denn da überhaupt das Problem? Nach der jüdischen Tradition damals war es so, dass am Sabbat ein Arzt nur dann heilen durfte und praktizieren durfte, wenn der Patient eine lebensbedrohliche Situation hatte. Dann durfte er was tun. Wenn das jetzt nicht lebensbedrohlich war, sondern irgendwie, naja, was nicht ganz so schlimm war, dann durfte er nichts machen, weil es war ja Sabbat und Sabbat war Ruhetag und am Ruhetag, da durfte keiner arbeiten, auch normalerweise ein Arzt nicht. Das heißt, hier war ein Mann mit der verkrüppelten Hand und das war ja definitiv nicht lebensbedrohlich. Da hätte kein Arzt heilen dürfen und Jesus hier dann auch nicht. Sonst hätte man gegen das Sabbatgebot verstoßen, so war das Verständnis damals von den frommen Leuten. Dann hätte man gegen die frommen Regeln verstoßen. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten war klar, ja, es geht eigentlich darum, dieses Ordnungssystem von frommen Regeln aufrechtzuerhalten. Also Gott hat Gebote gegeben und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben noch viele andere Regeln sich ausgedacht, da oben drüber, was sie auch noch alles machen sollten und halten sollten und nicht tun durften. Und der Gedanke war, wenn alle Leute in Israel, wenn die an einem Tag alle Regeln halten, dann kommt auch der Messias, der versprochene Retter von Gott. Das war so ihr Denken. Das heißt, sie waren sehr, sehr darum bemüht, zu gucken, dass sie selbst und dass alle anderen die Regeln hielten. So, und dann gingen sie auch so ein bisschen wie kleine Polizisten durch die Gegend und haben geguckt, ja, guck mal, was macht der heute Sabbat, ja, und der mäht seinen Rasen, ja, das geht gar nicht. Und dann waren sie drauf und dran, die Leute zurechtzuweisen und sie zu kontrollieren. Und sie hatten auch Jesus auf dem Kieker, ja, also mit Jesus, dann konnten sie nicht viel anfangen. Jesus war für sie so eine Bedrohung im System, weil Jesus, der trat so ein bisschen anders auf, ja, der trat auf als jemand, der irgendwie über den Regeln steht, der nicht in das System passt, sondern der hat manchmal die Sachen auch ganz anders betrachtet und hat gesagt, hey, ich glaube, das gilt gar nicht mehr so und Gott, der sieht das anders und so. Es kam irgendwie ganz viel in Bewegung durch diesen Jesus. Jesus trat so als der Herr der Gebote auf und er hat die Sachen nochmal ganz anders und neu definiert. Und das war gefährlich für die frommen Leute, ja, für das religiöse System, weil er stellte irgendwie alles auf den Kopf. Und dann haben die gedacht, naja gut, wenn der hier alles kaputt macht, dann kommt der Messias ja nie. Ja, sie wussten ja nicht, dass er der Messias ist. Sie haben Jesus als Unruhestifter betrachtet und haben gesagt, ja, das darf ja gar nicht sein. Das darf ja gar nicht sein. Ich möchte dich heute fragen, ja, was ist deine Sicht eigentlich so auf das Leben? Also mit welcher Brille schaust du auf das Leben? Bist du vielleicht auch jemand, der so einen Sinn für Ordnung hat, wo alles seinen Platz haben muss, wo alles sortiert ist und dann gibt es das, was schlecht ist und das, was gut ist und dann versuchst du dein ganzes Leben einzusortieren, was ist gut, was ist schlecht und eine Mitte scheint es gar nicht zu geben. Und vielleicht gehst du auch durch das Leben und sortierst die Leute dann auch so ein, ja, wer ist gut und wer ist schlecht und je nachdem, wie er sich verhält, dann kommt er halt bei dir auch in so eine Schublade. Vielleicht geben dir klare Regeln irgendwie eine scheinbare Sicherheit. Welchen Blick hast du auf den Glauben an Gott? Worum geht es dir vielleicht dabei? Was denkst du, was Glaube an Gott ist? Ist Glaube an Gott so ein Regelwerk? Ja, ich muss mich an alles halten und wenn ich das nicht schaffe aus meinem Leben heraus, wenn ich irgendwie auch mal daneben greife, dann ist auch ganz, ganz schlecht und dann mag Gott mich nicht mehr und wendet sich ab. Wie geht's dir mit dem Glauben an Gott? Vielleicht entdeckst du bei dir selbst tatsächlich auch, dass du wie so ein Polizist durchs Leben schreitest und dass du immer genau darauf achtest, ja, wer verhält sich richtig und wer falsch und alles wird sortiert und da ist auch so ein Bewerten von Leuten, irgendwie auch so Vorurteile, die da sind. Das kann ganz schön einengend sein und das kann auch ganz schön das Leben irgendwie so erdrücken, was eigentlich da ist. Und die letzte Frage an dieser Stelle, ja, wer ist eigentlich Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, für die war Jesus eine Bedrohung. Die haben gedacht, nee, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Der macht hier alles anders, als wir das jahrhundertelang irgendwie selbst gedacht haben. Der soll weg. Erlaubst du Jesus, dass er dein Denk- und dein Glaubenssystem auf den Kopf stellen kann? Dass er nochmal seine Sicht der Dinge dir nahebringen kann? Erlaubst du ihm das? Oder sagst du, nee, bleib mir weg damit? Wenn man sich dem biblischen Sabbatgebot etwas nähert und hineinschaut in das Alte Testament, wie Gott sich eigentlich vom Grundgedanken den Sabbat gedacht hat, dann kommt man auf so ein paar Punkte, die durchaus hilfreich sind, um diese ganze Sache hier zu verstehen, um die es geht. Gottes Gedanke war, dass der Sabbat, dieses Ruhegebot, dass es für den Menschen da sein sollte. Das sollte nicht beengen, das sollte nicht sagen, ja, ihr dürft da alles nichts machen und ihr müsst gucken, wie ihr klarkommt, sondern eigentlich war dieser Ruhetag da, lieber Mensch, komm zur Ruhe, du musst nicht arbeiten, du musst nichts tun, sondern ich versorge dich auch an dem Sabbat, wenn du nichts tust. Also entspann dich und genieße. Das ist der Gedanke Gottes dahinter, den Menschen einen Raum der Regeneration zu ermöglichen. Einen Raum, wo er nach Körper, Geist und Seele aufatmen kann, wo er auftanken kann, wo er mit sich in Berührung kommt, wo er mit Gott in Berührung kommt, wo er die Gemeinschaft mit Menschen genießen kann und wo es nicht um diesen Leistungsdruck geht, den wir, glaube ich, zu gut kennen. Gott hat einen wunderbaren Gedanken mit diesem Sabbat eigentlich vorgehabt. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren so ganz anders unterwegs. Für die war das nur, was ist die Ordnung, hier müssen wir es so machen, das dürfen wir nicht, bloß keine Übertretungen. Die konnten das gar nicht genießen und greifen, was Gott eigentlich in der ursprünglichen Absicht vorhatte. Ich glaube, manchmal können wir für unser eigenes Leben auch diesen Grundgedanken Gottes gar nicht greifen, sondern sind da so auf unserer Schiene unterwegs und haben gar keine Ahnung, was Gott eigentlich an Gutem für uns vorbereitet hat. Lass uns mal einen Blick werfen auf diesen Mann mit der verkrüppelten Hand. In anderen Übersetzungen heißt es, der Mann hatte eine verdorrte Hand. Das ist schon irgendwie so ein krasser Ausdruck, verdorrt, das kennt man so aus dem Obstanbau, ja, es gibt so Dörrfrüchte und wir haben vielleicht so Weintrauben vor Augen, ja, und wenn die dann verdorrt sind, dann sind das so Rosinen. Es gibt Leute, die mögen Rosinen, es gibt Leute, die mögen keine Rosinen, aber die sind irgendwie nicht so schön, so ein bisschen schrumpelig, ja. Und ich glaube, die Hand, das war eine schrumpelige Hand, ja. Die war ohne Leben. Keine Ahnung, was passiert ist, keine Ahnung, ob da irgendwie eine Verletzung passiert ist oder ob der Mann so geboren wurde mit dieser verkrüppelten Hand, aber es war kein Leben in der Hand. Es war irgendwie so eine verkrüppelte Krallenhand, keine Ahnung. Und es war bestimmt auch nicht schön anzusehen. Und er konnte mit der Hand auch nichts machen. Und es war seine rechte Hand. Ja, die meisten von uns sind Rechtshänder, vielleicht war er auch Rechtshänder und die Hand konnte er nicht benutzen, die Hand, die man braucht, um das Leben zu gestalten, um irgendwie auch Verantwortung zu übernehmen, die Hand, die stärker ist als die andere. Also er hatte vielleicht 50% seiner Kraft, ja, wenn er die linke Hand hatte. Aber er war definitiv gehandicapt. Damals galt so eine Krankheit oder so ein Handicap durchaus auch als Fluchzeichen von Gott. Ja? So, hey, du hast eine verkrüppelte Hand, boah, da liegt bestimmt ein Fluch Gottes auf dir. Und Leute haben sich auch abgewandert von solchen Leuten, die gedacht haben, ja, irgendwas ist mit dir schief. Ja? Du bist selbst dran schuld, bist du sündig, ne? Warum hast du jetzt diese Hand? Das war definitiv eine große Lebensbehinderung. Es war nicht lebensbedrohlich. Er hat ja schon etliche Jahre mit dieser Hand gelebt, aber es war lebensbehindernd. Und definitiv war es, glaube ich, so, dass dieser Mann Ausgrenzung erfahren hat. So, der hat sich, glaube ich, auch selbst nicht wohl gefühlt. Wenn man so eine Hand hatte, dann ist man damals bestimmt nicht herumgegangen und hat allen gezeigt, guck mal, was ich habe, ist das cool oder was? Ne, und hat die Leute erschreckt und irgendwie sich da selbst so promotet. Gab es noch keine Instagram-Accounts und so, wo man irgendwie da Punkte sammeln konnte für die hässlichste Hand. Gab es alles nicht. Aber derjenige, der war, glaube ich, von Scham besetzt, wo er gemerkt hat, boah, irgendwie bin ich anders als die anderen. Irgendwie habe ich nicht die gleichen Möglichkeiten wie die ganzen anderen. Alle anderen haben zwei Hände, ja, die können handwerklich tätig sein, die können Häuser bauen, die können richtige Berufe ausüben. Und ich habe vielleicht nur noch die linke Hand, um Almosen zu betteln, keine Ahnung. Er war anders. Und sicherlich waren die Menschen damals auch nicht freundlicher als heute und haben böse Sprüche gemacht, haben mit dem Finger auf ihn gezeigt und haben ihn beschimpft und konnten mit ihm nichts anfangen, haben sich lustig gemacht über diesen Krüppel. Ich glaube, er war tatsächlich ganz arm dran und er stand irgendwie am Rand der Gesellschaft, war so ein Randgänger und wollte gar nicht ins Rampenlicht kommen, weil er gemerkt hat, mit meiner Hand stimmt was nicht, die halte ich lieber versteckt. Und dann kommt Jesus ins Spiel und macht hier echt ein krasses Statement. Er rückt dieses Bild, dieses schräge Bild der Pharisäer und Schriftgelehrten nun zurecht. Er spürt diese Spannung, die im Raum ist. Heilung, darf ich heilen, darf ich nicht heilen? Verletze ich hier Gebote? Aber er sieht jetzt diesen Mann in dieser Gruppe von Menschen. Er nimmt ihn wahr. Und das ist so der erste Schritt. Jesus nimmt die Leute wahr, die auch eine verkrüppelte Hand haben. Jesus konzentriert sich nicht auf diejenigen, ja, die alle irgendwie ihr Leben im Griff haben oder so, sondern er sieht auch diejenigen, die mit Problemen kommen, die mit Nöten kommen, die irgendwie nicht so richtig ins Leben kommen. Und denen wendet sich Jesus zu und hat einen Blick auf sie gerichtet. Und Jesus nimmt diesen Mann wahr, nicht als irgendein Unfall, nicht als ein Pechvogel, der es im Leben irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat, nicht als jemanden, der irgendwie ein Opfer ist, sondern als ein wertvolles Geschöpf Gottes, als einen, der Zuwendung braucht und wo Gott auch Zuwendung hat. Und Jesus nimmt Beziehung mit diesem Mann auf und er spricht ihn tatsächlich an und holt ihn dann zu sich. Hier steht es in der Übersetzung nach vorne. Andere Bibelübersetzungen sagen, er holt ihn in die Mitte. Das finde ich eigentlich noch schöner. Jesus holt diesen Mann in die Mitte. Alle sind da, alle sind mit dem Auge auf ihn gerichtet. Und da ist der verkrüppelte Mann, der Randgänger, der sich schämt und der mit dem Leben nicht gut klarkommt. Und ihn holt er in die Mitte und gibt ihm einen Platz. Jesus, er gibt jedem Menschen einen Platz. Und es ist nicht ein billiger Platz, ja, so die hinterste Reihe, sondern Jesus holt Menschen in die Mitte. Und wenn du jetzt denkst, na gut, manche Menschen holt er in die Mitte, manche nicht, ich glaube, da dürfen wir gar nicht vergleichen, so, sondern meine Erfahrung ist, und das ist auch die Erfahrung von den Täuflingen, glaube ich, gewesen, die Erfahrung, da wo Jesus uns anspricht, holt er uns persönlich in seine Mitte und gibt jedem einen Platz. Das heißt, wenn Jesus dich anspricht, dann holt er dich in seine Mitte und gibt dir einen Platz an seiner Seite. Jesus wendet sich ihm zu in seiner göttlichen Liebe und das macht er ganz praktisch und aktiv. Und er sieht auch die Unbeweglichkeit der Hand. Jesus sieht das Verletzte, Jesus sieht das Verdorrte, er sieht das Verwundete. Jesus sieht die ganze Misere des Lebens und auch die Auswirkungen in dem Leben bei dem Mann. Also Jesus weiß, was dranhängt. Der guckt nicht nur oberflächlich drauf und sagt, naja gut, der hat halt eine verkrüppelte Hand, Pech gehabt, sondern er weiß, was bedeutet das denn für diesen Menschen? Und Jesus hat Mitleid. Der geht nicht oberflächlich drüber hinweg, sondern er ist im tiefsten Herzen berührt. Er spürt auch die Unbeweglichkeit in dem Leben bei dem Mann mit der verdorrten Hand und auch die Blockaden, die er dadurch hat. Und er könnte jetzt sagen, naja gut, jetzt handle ich mal nach den Regeln hier, heute ist schlecht irgendwie zu heilen, ich darf nicht heilen. Nee, sondern Jesus ist so sehr berührt, dass er sagt, ich gehe einen Schritt weiter und ich wende mich diesem Mann mit der verdorrten Hand heute zu, um ihn heute zu berühren und heute Rettung zu geben. Und er greift heilend und wiederherstellend ein. Jesus, er versorgt praktisch an diesem Sabbat diesen Mann mit einem Sabbatgeschenk von Gott, der ihm Wiederherstellung nach Körper, Geist und Seele gibt. Obwohl Jesus die Regeln der Pharisäer und Schriftgelehrten übertritt. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, strecke deine Hand aus. Und er streckt die Hand aus und erlebt in dem Ausstrecken, seine Hand wird gesund. Was für eine Freude, ja, bei diesem Mann. Vielleicht kann man sich da so reinversetzen. Auf einmal ist das große Lebensproblem weg. Es ist klar, boah, ich habe jetzt hier zwei Hände, die funktionieren und die sehen auch gut aus und ich habe Kraft darin und es geht jetzt los. Endlich kann ich so leben, wie ich mir das vorgestellt habe. Endlich kann ich das Leben anpacken, Verantwortung übernehmen und alles ist weg. Auch alle Scham ist weg. Ich muss mich nicht mehr schämen vor den Menschen. Ich bin mittendrin in der Gesellschaft, mittendrin in der Gemeinschaft der Menschen. All die Häme, all die Schuldgefühle, ja, was habe ich falsch gemacht, warum habe ich jetzt die Hand so komisch und andere nicht? All das ist weg, totale Befreiung ist da. Ich glaube, er blüht auf und er kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass er da total happy ist. Stell du dir doch einmal vor, dass du damals dabei gewesen wärst. Ja, so die gleiche Situation, da sind Menschen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind da, es ist Sabbat und Jesus ist da. Und jetzt versuch dich mal hineinzuversetzen, Jesus selbst wird jetzt irgendwie tätig und geht jetzt nicht zu dem Mann mit der verdorrten Hand, der ist jetzt vielleicht mal nicht da, sondern er geht auf dich zu und er ruft dich in die Mitte und er spürt irgendwie, was bei dir die Not ist, die Not des Lebens, da wo du sagst, hey, da komme ich irgendwie nicht weiter, da bin ich begrenzt, ich bin da mit irgendwas verkrüppelt und verdorrt. Irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte. Die Lebenssehnsucht, die eigentlich da ist, die kommt nicht zum Zuge. Und Jesus, er nimmt dich und er stellt dich in die Mitte und er sagt zu dir, hey, streck doch deine Hand aus oder was auch immer du ausstrecken sollst und was auch immer passieren soll, er spricht dich in deiner Situation an. Und dann passiert etwas, dann passiert das. Und auf einmal ist Befreiung da und auf einmal ist Liebe da und auf einmal ist neue Hoffnung da und Lebensperspektive. Dinge verändern sich zum Guten. Wiederherstellung passiert nicht nur bei dem Mann mit der verkrüppelten Hand, sondern bei dir in deiner Situation, weil Jesus auf den Plan tritt, weil Jesus selbst tätig wird. Jesus möchte dir Beweglichkeit schenken, da wo du unbeweglich bist. Jesus möchte dir Heilung da schenken, wo du gelähmt bist. Jesus möchte dich ins Leben rufen, da wo du den Eindruck hast, ich bin blockiert. Und auch diese Berührung von Jesus haben wir bei den Täuflingen gehört, wie das passiert und was sie da erlebt haben. Und das ist bei jedem anders. Und Jesus, er macht das nicht nach Schema F und sagt, naja gut, ich habe nur Heilung von verdorrten Händen in meinem Angebot und so. Nee, sondern Jesus guckt, was ist denn deine Geschichte? Was ist denn deine Problematik? Was ist denn deine Sehnsucht? Und da begegnet er uns. Ich möchte noch einen letzten Punkt mit uns anschauen, aber ich glaube, es ist der wichtigste Punkt in der ganzen Geschichte, in der ganzen Angelegenheit hier. Jesus, er durchbricht mit seinem Handeln die toten religiösen Traditionen und führt zurück zum Herzschlag Gottes. Worum geht's eigentlich? Es geht um die Wiederherstellung des Menschen. Darum geht's. Jetzt können wir sagen, hey, das ist ja super, toll, ja, Wunder, der Mensch ist gesund, alles klar, alles paletti. Und ganz locker drüber hinweggehen und vielleicht sogar sagen, ja, vielleicht kann er das bei mir irgendwie auch machen. Ja, okay. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den wir hier am Ende von diesem Abschnitt noch lesen. Und das ist die Folge für Jesus von diesem Heilungswunder. Was sind denn die Auswirkungen für Jesus? Da lesen wir in Vers 11. Da wurden sie, und das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie wurden von sinnloser Wut gepackt und sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Dieses Wunder ist in 3 Evangelien berichtet und in den anderen Evangelien ist das sogar noch ein bisschen schärfer formuliert. Im Markus-Evangelium heißt es, sie berieten, wie sie Jesus loswerden konnten oder sie wollten ihn umbringen. Und jetzt bekommt das Ganze auf einmal so eine Dramatik irgendwie. Der eine ist geheilt, ja, die Krüppelhand ist ja losgeworden. Jesus hat ganz tolle Sachen gemacht. Aber weil Jesus dieses Sabbatgebot in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten übertreten hat, hat er sich selbst den Anfeindungen ausgesetzt und den Verfolgungen der frommen und religiösen Leute. Und letztendlich hat ihn das später ans Kreuz gebracht. Jetzt kann man sich fragen, hey, Jesus, hast du das nicht geschnallt? Also warum hast du es gemacht? Hättest du nicht auch nur einen Tag warten können? Ich meine, dann wäre alles okay gewesen. Du hättest die Frommen nicht erzürnt, die hätten dich nicht angeklagt und es wäre im sicheren Rahmen gewesen. Und ob der Mann jetzt da mit seiner Krüppelhand einen Tag eher oder später irgendwie geheilt wird, ist doch nicht ganz so wichtig, ne? Ich finde das krass. Das heißt, Jesus, er war so sehr voller Liebe für diesen Mann mit der verkrüppelten Hand, dass er gesagt hat, mir ist es wert, dass dieser Mann heute Heilung und Rettung und Wiederherstellung erfährt. Und dafür nehme ich in Kauf, dass die frommen Leute mit dem Finger auf mich zeigen und beraten, wie sie mich töten können und letztendlich, dass ich ans Kreuz gehe. Das ist die Liebe von Jesus. Das ist die Liebe von Jesus für jeden einzelnen Menschen. Das ist der Grund, warum wir bei Jesus von einem stellvertretenden Opfer sprechen. Jesus, er hat sein Leben geopfert, schon hier geopfert, dass wir Wiederherstellung unseres Lebens erfahren können, dass wir Vergebung unserer Schuld erfahren können, dass Dinge gelöst werden können in uns, die wir alleine nicht gelöst werden können. Und der Grund ist eigentlich nur seine Liebe. Seine Liebe für uns und seinen Wunsch, seine Sehnsucht, dass er dieses Geschenk an uns weiterreichen kann. Dieses Geschenk von Gott, dieses Sabbatgeschenk, dass wir zur Ruhe kommen können mit unserem Leben, dass wir ankommen können und dass wir unser Leben auch feiern können als Geschenk von Gott. Jesus, er starb für uns, für unser kaputtes, verkorkstes und verdorrtes Leben, damit wir ein neues Leben haben können, das er uns schenkt. Und diese Liebe, die Jesus hier bewiesen hat bei diesem Mann mit der verdorrten Hand, diese Liebe ist immer noch da. Es ist keine andere Liebe für uns heute, es ist immer noch dieselbe Liebe Gottes für dich und für mich. Und es ist so schön, diese Liebe zu erfahren und selbst zu schmecken. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Möchte dich fragen heute, ja, wo hängst du? Wo hängst du denn gerade? Wo stehst du mit diesem Bibeltext und so? Wo bist du berührt? Was hat dich irgendwie angesprochen? Was ist deine Situation? Ist es deine Situation, dass du in deinem Denksystem bist, in deinem Glaubenssystem, wo alles eine Ordnung hat und du denkst, ja, so muss es laufen und dann bist du immer enttäuscht und auch frustriert, wenn es nicht so läuft? Wer ist Jesus für dich? Darf Jesus derjenige sein, der dich persönlich ruft und sagt, hey, komm doch mal in die Mitte. Bleib doch nicht da am Rand stehen. Ich habe etwas für dich vorbereitet. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir nahe kommen. Streck doch mal deine Hand aus. Lässt du dich drauf ein? Wo stehst du? Wo hältst du fest? Was ist vielleicht deine verdorrte Hand? Vielleicht was ganz, ganz anderes. Und meistens ist es so, dass andere Menschen das nicht sehen, was unsere verdorrte Hand ist, sondern es ist in uns drin, irgendwo. Manche wissen es vielleicht, manche wissen es nicht. Aber bleib da nicht stehen. Bleib da nicht stehen, sondern vertrau darauf, dass da jemand ist, der sagt, hey, ich sehe deine verdorrte Hand und du musst da nicht stehen bleiben. Komm hinein in meine Liebe. Komm hinein in meine Sehnsucht, dir Leben zu schenken. Und lass dich darauf ein. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Ich würde gerne nochmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du so voller Liebe bist. Danke, Herr, dass du Menschen berührst und veränderst. Das können wir selbst nicht tun. Manchmal versuchen wir, uns selbst zu verändern und uns selbst zu heilen und stellen fest, das gelingt irgendwie nicht. Danke, Herr, für dein Rufen. Danke für dein Nachgehen. Danke, dass du uns siehst, so wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstellen. Herr, und ich bete darum, dass wir, die wir hier sind, dass wir offen werden für dich, dich zuzulassen in unserem Leben, mehr und mehr, dir Raum zu geben, dass du das tun kannst, was du auf deinem Herzen hast, dass du uns berühren kannst. Herr, und dein Wunsch ist, dass wir unsere Hand ausstrecken können, dass wir das Leben ergreifen können, dass wir Verantwortung übernehmen können, einmal mehr. Herr, und so bete ich, dass du uns immer mehr ins Leben hineinführst. Danke, dass du dabei hilfst. Danke, dass du alles möglich gemacht hast durch deinen Tod am Kreuz. Danke, dass wir dich feiern dürfen für deine Liebe. Das wollen wir jetzt tun, indem wir dich anbeten, Herr. Amen.